Also wie das auch immer so ist, bei einer Predigt, meistens hat eine Predigt einen bestimmten Bibeltext als Fundament. Und so ist das auch heute. Der Grundtext, der fundamentale Text für diese Predigt steht in Matthäus 15, 1 bis 9 und Kapitel 23, Vers 23. Das lese ich jetzt mal in einem Stück. In dieser Situation, die ich euch jetzt vorstellen werde, geht es um Jesus und seine Jünger und die Pharisäer. Und ich weiß nicht, in welchem zeitlichen Zusammenhang das steht zum Palmsonntag, zum Einzug in Jerusalem. Keine Ahnung, ob das davor oder danach gewesen ist. Jedenfalls, Jesus hatte schon wieder Konflikte am Hals. Und zwar, einige Pharisäer und Schriftgelehrte kamen aus Jerusalem, um Jesus zur Rede zu stellen. Warum halten deine Jünger sich nicht an unsere uralten Überlieferungen? Fragten sie. Sie missachten unsere Vorschrift, sich vor dem Essen die Hände zu waschen. Jesus erwiderte, und warum verstoßt ihr mit euren Überlieferungen gegen Gottes Gebote? Gott sagt zum Beispiel, ehre Vater und Mutter, und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr sagt jedoch, man muss seine Eltern nicht dadurch ehren, dass man für sie sorgt, wenn man stattdessen Gott das Geld gibt. So setzt ihr euch durch eure eigene Überlieferung das Gebot Gottes außer Kraft. Ihr Heuchler, Jesaja hat euch gemeint, als er sagte, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Ihr Heuchler, sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes, wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben, kümmert ihr euch nicht. Ihr sollt den Zehnten geben, gewiss, aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Ja, ich habe schon gesagt, dieser Text ist die Grundlage für die Predigt heute. Und wenn ihr die Sätze hier an der Wand nachverfolgen könnt, das könnt ihr, dann merkt ihr, dass die Worte Jesu Sätze voller Autorität sind und an Eindeutigkeit nicht zu übertreffen sind. Und es gab Zeiten, da habe ich, das war wahrscheinlich noch im Teenageralter oder noch davor, so alte Defa-Indianerfilme geguckt mit Gojko Mittich und so. Und da gab es ja auch ab und zu Palaver im Häuptlingszelt und da saßen die Krieger alle zusammen mit dem Häuptling und haben palavert und diskutiert. Kriegs bei Ausgraben, Kriegs bei Eingraben, Friedenspfeife rein, Friedenspfeife raus, keine Ahnung, worum es da ging. Aber sie haben palavert. Und dann plötzlich stand der Häuptling auf und alles wurde still. Einige wichtige Sätze kam vom Häuptling. Nicht viel. Aber diesen Sätzen, die der Häuptling sagte, wurde nicht widersprochen. Und der Häuptling endete dann mit den Worten, hau, ich habe gesprochen. So war das. In meiner Erinnerung ist das so gewesen. Und kein Mensch, kein Krieger und nichts und niemand hat dann mehr widersprochen. Hau, ich habe gesprochen, kann man übersetzen mit, das war die letzte Wortmeldung. Was ich sage, das gilt. Punkt. Keine Diskussion. Und diese Rolle, die schiebe ich hier jetzt mal Jesus zu. Der hat hier Sätze gesprochen, die an Eindeutigkeit, Klarheit auch nicht zu übertreffen sind. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Jesus sich dann hingestellt hat und sagt, hau, ich habe gesprochen. Die Aussage, die Jesus da getroffen hat jedenfalls, die ist kantig. Und mancher stößt sich an diesen harten Kanten. Und das wundert mich auch nicht, denn diese Sätze, die Jesus da gesagt hat, die widerspiegeln das, was Jesus selbst über sich gesagt hat. Mit Matthäus 10, Vers 34 bis 36 steht, glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Nein, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn gegen seinen Vater aufzubringen, die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Eure erbittertsten Feinde werdet ihr in eurer eigenen Familie finden. Und das tut weh. Aber Jesus war das schon bewusst, dass das nicht immer nur Frieden bringt, seine Botschaft. Und ganz ehrlich, wenn ich mir diese Situation hier, die wir uns gerade durchgelesen haben, angucke und feststelle, Konflikt, Drama, Stunk, schlechte Atmosphäre, da bin ich froh, dass ich in dieser Situation damals nicht im Kreis der Jünger gewesen bin. Und deshalb stellt sich für mich auch nicht direkt die Frage, meint Jesus mich jetzt oder wen meint er da? Auf welcher Seite stehe ich denn? Stehe ich auf der Seite des Jesus? Bin ich ein Jünger oder bin ich ein Pharisäer? Nein, das ist nicht so. Ich kann mich bequem auf meinen Stuhl setzen oder hier mit Mikrofon in der Hand rumstehen und ein bisschen durchatmen und sagen, Gott sei Dank, ich war nicht dabei. Ich habe jetzt hier nur eine Sache zu beurteilen. Nein, ich will die nicht verurteilen, die Leute, die da was falsch gemacht haben. Ich will sie nur beurteilen, die Sache. Ich kann dann feststellen, was die Beteiligten alles falsch gemacht haben. Jesus ausgenommen, der hat natürlich nichts falsch gemacht. Aber die Jünger schon. Denen wird vorgeworfen, dass die Jünger sich nicht an die gültige Vorschrift gehalten haben, sich vor dem Essen die Hände zu waschen. Das steht im Alten Testament tatsächlich fixiert drin, in den Reinigungsvorschriften, die Gott hat aufschreiben lassen. Und in den Augen der Pharisäer war es ein No-Go, sich vor dem Essen die Hände nicht zu waschen. Das haben die Jünger falsch gemacht. Ein Verstoß gegen die Anordnung Gottes und der Pharisäer war das in den Augen der Pharisäer. Und Jesus lässt sich das also nicht so ganz widerstandslos alles sagen. Er schießt quasi zurück und fragt die Pharisäer, und ihr, was habt ihr falsch gemacht? Die Pharisäer haben sich vorm Essen die Hände gewaschen, ganz gewiss. Sonst hätten sie die Jünger deshalb nicht anfahren können. Aber was haben sie denn nun falsch gemacht, die Pharisäer? Ich glaube, die Pharisäer haben die gültigen, althergebrachten Regeln aus dem Alten Testament schon eingehalten. Aber wenn wir uns in Vers 3 nochmal angucken, ich interpretiere das jetzt mal ein bisschen, was in Vers 3 steht, da sagt Jesus, ich werfe euch vor, ihr euch Pharisäer, dass ihr mit euren althergebrachten Regeln die gültigen Gebote Gottes missachtet. Und in Vers 6 sagt er weiter, euch Pharisäern werfe ich vor, dass ihr die althergebrachten Regeln wichtiger nehmt als die Gebote Gottes. Und in Vers 8 und Vers 9, ich werfe euch vor, dass ihr Gott zwar mit euren Worten ehrt in euren Gebeten, aber nicht von ganzem Herzen. Sonst würdet ihr tun, was Gott wirklich wichtig ist. Ja, das muss man sich erstmal anhören. Von so einem dahergelaufenen Wüstenprediger mit dreckigen Füßen. Ich weiß nicht. Das ist vielleicht auch nicht ganz einfach gewesen. Die Frage ist, wie haben jetzt die Pharisäer darauf reagiert? Oder was haben sie Jesus überhaupt vorgeworfen? Sie werfen ihm vor, seinen Jüngern A, nicht die Wichtigkeit des richtigen Gebrauchs von Wasser vor dem Essen gelehrt zu haben. Und sie werfen ihm vor, im ganz Allgemeinen, Jesus würde zu unkonventionell mit den Geboten des Alten Testamentes umgehen. Und sie beschneiden in ihrer Wichtigkeit und Gültigkeit. Das war das, was die Pharisäer Jesus vorgeworfen haben. Ja, das haben wir jetzt schon mal festgestellt, was die Beteiligten in dieser Diskussion alles falsch gemacht haben. Und jetzt stellt sich die Frage, wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Was wird denn jetzt mit der Predigt? Man könnte auch fragen, was will Jesus, der Sohn Gottes ist, uns eigentlich heute mit diesem Text vermitteln? Was will er uns sagen? Er will uns sagen, es gibt Dinge, die Gott wichtiger sind als andere. Diesen Satz, glaube ich, muss man sich erstmal verinnerlichen. Es gibt Dinge, die Gott wichtiger sind als andere. Also er unterscheidet zwischen wichtig und unwichtig. Ich habe hier hingeschrieben Beweis und Beispiel. Erstens, Matthäus 23, Vers 23. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind wichtiger, zum Beispiel, als das Geben des zehnten Teils. Obwohl das Geben des zehnten Teils auch nicht ganz unwichtig ist. Aber Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind Jesus wichtiger. Zweites Beispiel, 1. Samuel 15, Vers 20. Da geht es um die Geschichte, dass der Saul auf Samuel nicht gewartet hat, um den Samuel zu bitten, ja, die Krieger zu segnen oder was. Ich weiß gar nicht mehr, wo es genau darum ging. Aber Fakt ist, was ist da Fakt? Steht nicht dran. Okay, ich lese es euch mal vor. Ich habe hier nämlich extra ein Lesezeichen reingemacht. Ich habe bloß gedacht, nun gut, ich kann das aus dem Kopf, aber wie man sieht, nicht. Na, wo ist denn nun mein Lesezeichen hin hier? Passt auf, jetzt kommt's. Samuel entgegnete, was gefällt dem Herrn mehr? Deine Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Und die Antwort gibt er selbst. Ihm zu gehorchen ist sehr viel besser als ein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser als das Fett von Widdern. Noch ein biblisches Beispiel. Sprüche 21, Vers 3. Da steht drin, Recht und Gerechtigkeit tun ist besser, als dem Herrn Opfer zu bringen. Über die Opfervorschriften, die Gott selbst vorgeschrieben hat, wird seitenweise im Alten Testament geschrieben. Das geht nicht mit einem Kapitel ab. Seitenweise, kapitelweise wird über Opfervorschriften geredet im Alten Testament. Und auch über den zehnten Teil gibt es einige Bibelstellen, die da aufgeschrieben sind. Aber diese ganzen Aussagen zu Opfergaben und zum zehnten Teil schiebt Jesus ganz cool an die zweite Stelle zurück. Das muss man erst mal verdauen. Das Wort Gottes, geschrieben in der Bibel, schiebt Jesus zurück an die zweite Stelle und er holt andere Dinge hervor, die an die erste Stelle rücken. Ich habe sie gerade vorgelesen. Drei Attribute sind das. Die wahrhaftig wichtigen Dinge des Gesetzes, sagt Jesus, sind nicht geben des zehnten Teils, auch nicht irgendwelche Opfervorschriften oder sonst irgendwas, was man tun kann, sondern Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben. Das ist das, was Jesus wichtig ist. Das ist das, was Jesus an die erste Stelle stellt. Und denen gegenüber stehen Dinge, die eher zweitrangig sind. Zum Beispiel alte Überlieferungen, zum Teil wurden die auch von den Pharisäern selber gemacht, oder von baptistischen Vorvätern, oder eigene Erkenntnisse, die man zum Gesetz erhebt, die allgemein gültig sind, bloß weil man sie selbst so erkannt hat. Oder im zweiten genannten Beispiel vom Samuel und der Geschichte mit dem Gehorsam des Saul. Da steht drin, dass der Gehorsam wichtiger ist als gesetzlich vorgeschriebene Opfergaben. Man kann also tatsächlich sehen im Wort Gottes, dass Jesus selbst einen ziemlich unorthodoxen Umgang mit gesetzlichen Vorgaben lebt. Auch diesen Satz muss man erstmal verdauen. Der einzelne Mensch ist Gott wichtiger als das Gesetz. Zitat Jesus als Beispiel: Der Sabbat ist für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für die Einhaltung des Sabbats. Das, was Jesus hier öffentlich macht, kommt aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und daran erkennt man, Jesus ist viel freier als wir. Er hat viel bessere Übersicht. Er ist Gott. Er kann sich das leisten. Und bevor wir uns jetzt die wichtigen Dinge des Gesetzes ansehen, stellt sich nun doch zumindest für mich die Frage, die ich am Anfang so abgewickelt habe: Wo stehe ich selbst, wenn ich jetzt diesen gelesenen Konflikt betrachte? Denn irgendwie ist dieser Konflikt ja menschlich. Denn kann man übertragen auf die heutige Zeit, diesen Konflikt zwischen gesetzestreuen, starren, unflexiblen Menschen gegenüber denen, die etwas lockerer sind, die nicht so flexibel sind, die mehr flexibel sind als die anderen, und Jesus selbst, der da ja auch eine Rolle spielt. Wo stehe ich selbst? Wo muss ich mich einordnen, wenn Jesus den Maßstab anlegt: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Glauben, Gehorsam? Wo stehe ich, wenn an mich dieser Maßstab angelegt wird? Wo Jesus steht, ist klar. Da brauchen wir nicht drumherum reden. Der Sohn Gottes liebt Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Glauben und Gehorsam. Hat er selbst gesagt und auch selbst so gelebt. Und jetzt ich. Bin ich eher wie Jesus veranlagt? So wie man sich einen richtig guten Jünger Jesu vorstellt? Oder ist es bei mir so, dass ich eher pharisäerisch veranlagt, so richtig schön gesetzestreu, das, was geschrieben ist, gilt, und ich bin völlig unflexibel und ich breche mir eher ein Bein, als dass ich da irgendwas verändere dran? Spontan neigen wir natürlich jetzt dazu zu sagen: Naja, ist doch klar, ich stehe da auf der Seite Jesu, ich bin ein Jünger, natürlich, da habt ihr Zweifel, das kann gar nicht sein. Aber am wahrscheinlichsten ist es doch eher eine Mischung bei uns, und am ehrlichsten vielleicht auch. Aus beiden Typen finden sich in uns Eigenschaften. Lasst uns mal sehen, was zeichnet denn diese beiden Gruppen nochmal konkret aus? Die Jesus-Nachfolger und die Pharisäer. Ich würde jetzt gerne mal bei den Pharisäern anfangen. Wie werden uns die Pharisäer denn in der Bibel beschrieben? Also, ich habe da ein paar Textstellen gefunden. Matthäus 23, Vers 2. Die Pharisäer sitzen als Ausleger der Schrift auf dem Stuhl des Mose. Deshalb haltet euch an das, was sie sagen, aber folgt ihrem praktischen Beispiel nicht, hat Jesus gesagt. Also die Pharisäer werden als gelehrt beschrieben. Sie sind bibelfest, die wissen, wo was steht, können das alles hervorsagen und zu jeder passenden Gelegenheit eine passende Bibelstelle finden. Und Jesus sagt: Ja, das ist alles ganz schön und gut, aber ihrem praktischen Beispiel sollt ihr nicht folgen. Warum? Weil Jesus Pharisäer als scheinheilig identifiziert hat. Matthäus 23, 4b und 5a. Da steht drin: Sie knebeln euch mit unerfüllbaren religiösen Forderungen und tun nicht das Geringste, um euch die Last zu erleichtern. Sie tun oft nicht das selbst, was sie von anderen verlangen. Und das ist unehrlich. Sie heucheln irgendwas vor, was sie gar nicht meinen und selbst auch gar nicht tun. Matthäus 23, 27 und 28. Ihr Heuchler, ihr seid wie die weiß getünchten Gräber mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Ihr gebt euch den Anschein rechtschaffener Leute, doch euer Herz ist voller Heuchelei und Gesetzesverachtung. Und sie sind stolz auf sich selbst, weil sie so viel über die Bibel wissen, weil sie so viel über Gott wissen und weil sie so viel richtig erkannt haben. Wir sind bibeltreu. Wir sind in dieser Stadt die einzige christliche Gemeinschaft, die bibeltreu ist. Wir sind die Besten, wir sind die einzig Wahren. Wir halten die biblischen Richtlinien ein. Oder ich bin stolz, ein Baptist zu sein, habe ich in Frankfurt gehört. Aber wenn dieser Stolz bedeutet, dass man sich über andere erhebt und andere zurücksetzt, ist es falsch. In Matthäus 12, Vers 1 bis 14, dieser Bibeltext, der ist jetzt zu lang, um ihn zu lesen. Ich gebe euch da eine Hausaufgabe auf, ihr lest den euch zu Hause mal durch. Matthäus 12, 1 bis 14. Lest das bitte mal zu Hause durch. Der kurzgemachte Sinn dieses Bibelabschnitts ist das, Doppelpunkt. Für die Pharisäer, also wenn die Pharisäer zugeben sollten, dass Jesus Recht hat, dann würde das bedeuten, die Pharisäer hätten Unrecht. Und das geht gar nicht bei den Pharisäern. Sie können und sie dürfen nicht Unrecht haben. Und um Recht zu behalten, muss Jesus weg. Jesus muss sich weg, Jesus muss tot sein. Dann gibt es keine solchen freien Denkmuster mehr. Dann sind die Pharisäer wieder die Guten, wenn Jesus weg ist. Also haben sie beschlossen, Jesus muss weg. Das ist das, was Pharisäer kennzeichnet. Andere Denkweisen als die eigene gelten nicht, sind grundsätzlich falsch. Und um diese Denkweisen wegzubekommen, muss der weg, der so denkt. So. Und wie oder was schreibt denn die Bibel über die Jesus-Nachfolger, zu denen wir uns ja zählen? Kommen wir mal zu Matthäus, der hier das ganze Evangelium geschrieben hat, was wir gerade gelesen haben. Matthäus war ein Betrüger, der die Leute am Zoll sitzend betrogen hat. Das war, bevor er sich für Jesus entschieden hat. Das wohlgemerkt. Nicht, dass ihr dann denkt, das ganze Evangelium ist auch ein Betrug. So ist es nicht. Der Judas war ein Dieb. Einer, der für Geld viel gemacht hat. Auch viel Unredliches. Petrus war ein cholerischer Aufschneider. Und wenn es drauf ankam, hat er einen Schwanz eingekniffen. Paulus war ein Pharisäer. Und in seiner Radikalität als Pharisäer ist er zum Mörder geworden. Thomas, einer der Jünger, war ungläubig und hat gezweifelt, dass das alles stimmte, was so mit Jesus da gewesen ist. Und alle hatten Angst. Angst vor denen, die Macht hatten, eigentlich Angst vor dem ganzen Volk. Und zum Teil waren sie auch noch kindisch. Hat es doch wirklich stattgefunden, dieses Ereignis, dass sie sich da selber gestritten haben und sich selbst ins rechte Licht rücken wollten. Wer ist denn nun eigentlich der Größte von uns? Wer ist denn hier mehr wert? Der vorne auf der Kanzel steht oder die anderen, die hinten in der Ecke sitzen? Na klar, ist doch logisch, wer hier mehr wert ist. Kindisch, oder? Aber so sind die Jünger, so werden sie in der Bibel beschrieben. Wenig schmeichelhaft. Und ich denke, dass wir, also ich gehe jedenfalls da von mir aus und das trifft für mich zu, nicht grundsätzlich auf einer Seite stehen und die andere Seite bei mir völlig ausgeschlossen ist. Irgendwie habe ich zumindest von beiden Seiten Eigenschaften. Manchmal bin ich richtig schön engstirnig, hartherzig, rechthaberisch, so ein klassischer Pharisäer. Manchmal bin ich auch kindisch und ängstlich. Und auf der anderen Seite kommt es auch vor, dass ich manchmal barmherzig bin oder liebevoll oder freundlich oder geduldig oder großzügig. Kommt auch vor. So sind wir Menschen. Und Jesus ist so frei, uns zu sagen, wie wir sein sollen und wie wir nicht sein sollen, was wir sollen und was wir nicht sollen. Diese Freiheit nimmt Jesus sich. Und wenn Jesus heute zu uns sagt, dass er die wahrhaft wichtigen Dinge im Gesetz von den zweitrangigen Dingen unterscheidet, dann kann es passieren, dass wir als Menschen zwar richtige Erkenntnisse gewonnen haben, diese aber von Jesus als zweitrangig eingestuft werden, weil bei ihm andere Dinge an erster Stelle stehen, nämlich Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Gehorsam und Glauben. Richtige Erkenntnisse zu gewinnen ist gut und richtig und wichtig auch für unseren Glauben und unsere Glaubenspraxis. Und das können zum Beispiel Dinge sein wie Erkenntnisse oder richtige Erkenntnisse zum Thema Zehnten teilgeben oder auch über geistliche Kampfführung. Es ist wichtig, dass man über Abendmahlsfragen Bescheid weiß, was für eine Rolle das Abendmahl spielt und wie man es am besten feiert. Es gibt auch Erkenntnisse zum Thema Sex vor der Ehe zum Beispiel. Oder es gibt Fragen, zu denen wir Erkenntnisse gewinnen können, bei Taufe und Gemeindemitgliedschaft zum Beispiel. Oder richtige Erkenntnisse zum Gesundheitsschutz, Impfung ja, Impfung nein. Da kann man Erkenntnisse gewinnen und sie überzeugend vertreten. Aber das sind Dinge, die für Jesus an der zweiten Stelle stehen. Die Frage ist nur bloß, warum sind ihm Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Glauben wichtiger als richtige Erkenntnisse? Und die Antwort ist, weil diese Eigenschaften, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Glauben, Gehorsam, Eigenschaften der Liebe Gottes sind. Und die Liebe, das wissen wir ja, ist die größte unter allen guten Eigenschaften. 1. Korinther 13, Vers 13 steht, Glaube, Hoffnung, Liebe bleiben. Die Liebe ist die größte unter ihnen. Und in 1. Johannes 4, Vers 16 steht drin, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und der Mantel, der diesen Gott, der diese Liebe umkleidet, ist Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit besteht aus Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Glauben. Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Glauben sind Attribute der Liebe Gottes, während die anderen Dinge nur richtige Erkenntnisse sind. Aber Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Glauben, Gehorsam sind Attribute und Eigenschaften der Liebe Gottes. Das bedeutet, die Liebe Gottes wird erlebbar und sichtbar für andere Menschen, wo wir Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben praktizieren. Wenn wir das tun, dann wird die Liebe Gottes sichtbar für die anderen Menschen. Nicht, wenn wir irgendwelche richtigen Erkenntnisse formulieren und in die Öffentlichkeit bringen, sondern wenn wir Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Glauben öffentlich machen. So, nun könnte ich eigentlich aufhören, weil diese Lehre toll ist. Aber sie ist theoretisch. Und was machen wir? Oder wie machen wir diese Dinge, die Jesus die wichtigen Dinge des Gesetzes nennt? Wie machen wir das praktisch? Und ich habe mir da mal Gedanken darüber gemacht, wie das tatsächlich aussehen könnte. In der Theorie natürlich. Weil das nämlich gar nicht so einfach ist, das wirklich praktisch zu machen. Aber wir sehen uns und die anderen mit den Augen Jesu. Also wir müssen uns immer vorstellen, wenn wir jemand anders sehen, sollten wir uns vorstellen, wie sieht Jesus mein Gegenüber? Wenn da jemand auf der Parkbank sitzt mit einer vollgepissten Hose, da sagt man sich, diesen Menschen hat Jesus lieb. Und wir halten uns nicht besser als andere. Und wir als Gläubiger unserer Gemeindegruppierung halten uns nicht für besser als andere Gläubige aus anderen Gemeinden. Und wir spüren irgendwie, dass wir nicht das Recht haben, uns über andere zu erheben, weil sie andere Erkenntnisse haben als wir. Denn, wir haben heute gelernt, Erkenntnisse sind zweitrangig. Wichtig sind Glauben, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit. Und wir spüren auch, dass diese anderen Gläubigen, also die anderen an Jesus Gläubigen, Jesus genauso lieben wie wir. Nur auf eine andere Weise. Und wir erleben, dass Jesus sie genauso angenommen hat wie wir, wie uns. Und wir können Barmherzigkeit leben, wenn wir uns als großzügig erweisen mit Menschen, die in ihrem Erkennen und in ihrer Liebe und in ihrer Entwicklung anders vorangekommen sind als wir, einen anderen Stand haben oder zu anderen Erkenntnissen gekommen sind. Und so wie Jesus barmherzig und großzügig ist mit uns, wenn wir das Klassenziel nicht erreichen, sollten wir barmherzig und großzügig sein mit den anderen, von denen wir denken, na, da müssten sie sich aber schon irgendwie noch anders entwickeln oder weiterentwickeln. Wir leben Glauben, wenn wir uns auf Jesus verlassen und darauf, dass er uns liebt, dass er unsere Fehler und unsere Schuld vergibt, verzeiht und vergisst. Ebenso unsere Mängel, unser Versagen. Und wir glauben, dass Jesus trotz unserer Dunkelheit, die wir so in uns tragen manchmal, uns in Liebe annimmt und zu sich nimmt und rettet. Und wir nehmen ernst, was Jesus sagt und stellen unsere eigenen Überlegungen und Erkenntnisse hinter Jesus. Das ist Gott wichtig. Er nimmt alle großzügig an, die ihn meinen und die zu ihm wollen. Er ist barmherzig mit allen, die nicht nur auf ihre Erkenntnisse pochen und auf ihr Recht haben pochen, sondern die glauben, dass Jesus sie liebt. Und er freut sich über die, die in Barmherzigkeit Menschen annehmen. Er freut sich über gläubige Menschen, die andere Gläubige annehmen und aufnehmen. Er freut sich, wenn wir mit unseren Glaubensgeschwistern so umgehen, wie er mit uns umgeht. Und noch ein Bibelvers, der steht im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 10. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun. Und jetzt kommt es auf das, was ich gerade Wert lege. Besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Jeder, der Jesus liebt, ist unser Bruder oder unsere Schwester im Glauben. Und Gott will, dass wir uns gerecht und barmherzig verhalten gegenüber jedem Menschen. Und er will das besonders für Menschen, die unseren Glauben teilen an die Rettung durch Jesus, die unsere Brüder und Schwestern sind. Mit denen wollen wir ja schließlich auch die Ewigkeit im Himmel verbringen. Und es ist halt nicht gut, wenn man sich hier auf der Erde zankt und streitet und dann im Himmel an einem Tisch zusammen essen will. Das ist ein bisschen schwierig, zumindest in meiner Vorstellung. In Jesaja 55, Vers 6, 8 bis 11 steht noch was drin, was ich euch auch noch vorlesen will. Wo ist er denn? Da. Da sagt Gott, im Alten Testament schon mal vorgemerkt. Also das Alte Testament ist nicht generell überholt. Da sind auch Sachen drin, die richtig aktuell und Gott immer noch wichtig sind. Und da sagt Gott durch den Propheten, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft zu ihm, solange er nah ist. Und er sagt weiter, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Und mit diesen Worten möchte ich die Predigt beenden und bitte euch und ermuntere euch, über diesen Stoff nachzudenken, den ihr heute gehört habt. Vielleicht kam mancher Spruch von mir euch ein klein wenig kantig oder spitz vor. Das ist durchaus erwünscht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass an rundgelutschten Predigten ich nichts finde. Die gehen rein und auch wieder raus, ohne bei mir irgendwie anzuecken. Und deshalb muss eine Predigt kantig und nicht rundgelutscht sein. Und über diese Kanten und Ecken müsst ihr dringend nachdenken. Ich tue das auch. Amen.